NZZ Akzent. Der Samstag.
Ich nenne das auch so und ich nehme es auch wirklich so wahr, dann ist man eigentlich nicht nur anonymer Mitfahrer, sondern man ist so eine Art Mitbewohner auf Zeit.
Unser Korrespondent für Ost- und Mitteleuropa, Volker Papst, der fährt für sein Leben gerne mit dem Zug. Je länger, je lieber. Er ist seit 2014 Korrespondent für die NZZ. Zuerst aus Delhi für Südasien, später aus Istanbul für Südosteuropa. Und auch jetzt, seit 2025, wo er für Polen, Rumänien, Moldau und eben die Ukraine zuständig ist, auch jetzt fährt der Zug.
Der Zug hält halt dieses Land zusammen und dessen ist man sich auch sehr bewusst in der Ukraine. Das wird auch inszeniert.
Da die Lage in der Ukraine schlicht zu gefährlich ist, um permanent jemanden dort zu haben, lebt Volker in Deutschland, aber eben er fährt immer mal wieder los. Und wer mit dem Zug fährt, lange, der lernt auch die Menschen darin kennen.
Jeder trägt so eine Geschichte mit sich und die taucht dann auch auf.
Und in dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent will ich mehr wissen von einer Zugreise, die Volker im letzten Dezember mit dem Fotografen Dominik Nah unternommen hat. Ihr Ziel war, mit den Menschen zu sprechen und einfach zuzuhören. Auf einer Zugfahrt durch ein Land im Krieg. Mein Name ist Simon Schaffer. Willkommen.
Wir waren in Dnipro. Dnipro ist die große Stadt im Südosten der Ukraine. Am Fluss Dnipro. Dahinter beginnt die große ukrainische Steppenlandschaft und dann kommt der Donbass, also damit man sich das ungefähr vorstellt. Das heißt, der Krieg ist schon relativ nah, ist aber keinesfalls eine Frontstadt, aber man ist deutlich näher am Krieg als jetzt in Kiew oder weiter im Westen. Und wie aus allen großen ukrainischen Städten gibt es Zugverbindungen nach Westen. Mittlerweile gibt es auch aus den meisten großen Städten Direktverbindungen nach Polen. Und wir sind in den Zug eingestiegen in Dnipro. Der kommt aus Saporizhia, das sind nochmal 3 Stunden weiter im Süden. Dort beginnt diese Strecke und schlängelt sich dann Richtung Westen an die polnische Grenze. Aus Saporizhia sind es fast 20 Stunden und aus Dnipro etwa 16 Stunden. Man fährt dann frühen Nachmittag los und ist dann am nächsten Morgen dort.
Was war das für ein Zug, in den ihr da eingestiegen seid? Also ein neuer Zug, ein sehr alter Zug?
Es war ein neuerer Zug. Also auf den ukrainischen Strecken sind ja diese Breitspurzüge wie überall auf der ehemaligen Sowjetunion. Und diese Züge sind auch alle eigentlich gleich aufgebaut, ob sie jetzt neuer oder älteren Datums sind. Es verkehren dort auch noch sowjetische Züge oder Züge aus der Sowjetzeit. Das war jetzt ein neuerer. Wie die meisten Fernzüge gibt es 3 Klassen. Also es gibt das sogenannte Lux-Abteil. Das ist man zu zweit in einem Abteil. Das ist die teuerste Fahrtklasse. Dann gibt es das Viererabteil, das heißt Coupé. Das ist so die Standardvariante, mit der sind auch wir meistens unterwegs. Und dann gibt es noch Platzkart, heißt das, ein schöner deutsches Fremdwort im Ukrainischen. Und das ist die, man könnte sagen, die Holzklasse, aber es sind auch Liegen, aber ohne Privatsphäre. Man hat einfach in einem Zug, sind es glaube ich etwa 50 offene Liegen, die über 2 Stockwerke in dem ganzen Waggon stehen. Wir sind in so einem Coupé gefahren, in so einem Viererabteil.
Sieht das aus wie ein neuer deutscher ICE-Zug, weißt du, oder wie würdest du das beschreiben?
Nein, also auf keinen Fall wie ein ICE-Zug, weil es ein Nachtzug ist. Also das heißt, auf diesen Fernstrecken gibt es gar keine Sitze in dem Sinne, wie wir das von Schweizer oder deutschen Zügen kennen. Am ehesten kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Viererabteil mit dem Nightjet, also für die Hörer, die vielleicht von Zürich schon mal nach Berlin mit dem Nachtzug gefahren sind oder von Wien nach München oder was auch immer. Gibt es auch so ungeschriebene Regeln, wer eigentlich oben und wer unten liegen sollte oder wie was sich gehört und was sich nicht gehört. Also man hat ja so ein Viererabteil und das sind eigentlich 4 Betten. Unten sind 2 und oben sind 2. Ich bin auch deshalb lieber oben, weil oben bin nur ich und unten muss man auch tagsüber ja Platz machen, wenn sich jemand hinsetzen will, wenn jemand essen will und so. Ich muss auch sagen, ich liege besser, als ich sitze in diesen Zügen und somit liegt man eigentlich recht viel rum auf diesen Pritschen, was mich nicht unbedingt stört. Es ist mehr so, ich bin etwas zu groß für diese Züge. Mhm. Stichwort Essen, es gibt keine Speisewagen mehr seit Kriegsbeginn. Oder glaubst du sogar, das müsste ich mal nachschauen, könnte sein, dass es mit Corona eingestellt wurde und nie wieder eingeführt wurde. Das heißt, man muss sich anders organisieren und die Leute bringen Essen mit. Ja. Machen wir auch. Also wir kaufen dann vorher meistens ein und man snackt. Und in der Regel, es gehört einfach dazu, dass man eigentlich den Mitfahrern immer teil auch was anbietet und manchmal isst man dann auch zusammen und so kommen Gespräche auf. Also ich bin in meinem Leben schon sehr, sehr oft im postsowjetischen Raum Zug gefahren. Ich bin früher, als das einfacher war, auch sehr, sehr lange durch Russland gereist und bin damit einigermaßen vertraut. Also zum Beispiel ist einfach, wenn man einsteigt, dann packt man sein Gepäck, verstaut das irgendwo und das bedeutet auch, dass man sich oftmals umzieht. Man hat ja Straßenkleidung an und dann zieht man sich eine Trainingshose an oder vielleicht zieht man sich sogar einen Schlafanzug an oder so. Und dann ist irgendwie klar, die Leute, die dann schon mal teil sind, sagen so, wir gehen jetzt raus, sie können sich einrichten. Und dann, wenn man durch ist, macht man die Tür wieder auf, ihr könnt wieder reinkommen, ich bin jetzt eingerichtet und dann ist irgendwie schon so eine Vertrautheit schon mal hergestellt. Ich nenne das auch so und ich nehme es auch wirklich so wahr, dann ist man eigentlich nicht nur anonymer Mitfahrer, sondern ist so eine Art Mitbewohner auf Zeit. Ja. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass man eigentlich, dass es eine sehr spezielle Atmosphäre ist, die dort herrscht. Mhm. Also wir haben eigentlich im ganzen Abteil uns mit Leuten unterhalten. In dem Abteil, in dem wir schliefen, war ein älteres Ehepaar, die waren sehr nett, die waren auch auf dem Weg zu ihrer Tochter. Die hatten die Plätze unten, was ihnen sehr wichtig ist, weil es eben etwas umständlich ist, nach oben zu kraxeln, aber das war uns sowieso auch recht so. Und die haben viel aus ihrem Leben erzählt, von ihrer Reise und genau, aber wir haben dann eben auch diese eine Familie kennengelernt, die zwei Abteile nebendran waren und das war eine besonders schöne auch Begegnung, weil dieser Junge mit seiner Schwester auf dem Gang immer Fußball spielte, weil ihm so furchtbar langweilig war und wir dann mit ihm gesprochen haben und dann mit seiner Mutter Marina Niselienko, die ziemlich gestresst wirkte.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ihr lauft dann im Zugabteil rum und sprecht mit den Leuten, mit allen und eben auch mit ihnen und was hat sie erzählt? Eben, sie war gestresst und dann spielen die Kinder und ihr probiert mit ihnen Interviews zu machen.
Sie kam ziemlich knapp an und der Koffer war schon halb auseinandergefallen und dann hat sie den noch so in den Zug reingewuchtet und die Kinder rein und die Zugbegleiterin hat schon gesagt, zur Eile angetrieben und da waren wir schon aufmerksam auf diese Familie und eben irgendwann fing der kleine Junge, der Artyom, 10 Jahre war, glaube ich, oder 9, an Fußball zu spielen im Gang, weil er niemanden hatte, hat er dann seine kleine Schwester, die Eva, rausgeholt und wollte mit ihr Fußball spielen, aber die hat immer nur den Ball gefangen, weil sie ist 3,5, fand das zwar lustig, dass ihr Bruder mit ihr spielt, aber hat halt nicht so gemacht, wie er das wollte und er war irgendwie ziemlich frustriert und das war einfach eine sehr menschliche, sehr nette Szene in diesem Zug und wir haben uns ein bisschen dazugestellt und irgendwann hat dann auch jemand, ein Mitfahrer, mal ihm ein paar Pässe zugespielt. Ich habe dann auch mal ein bisschen mit ihm gespielt.
Ja, genau, wollte ich fragen.
So war dann irgendwie ziemlich schnell das Eis gebrochen und wir hatten einfach einen sehr guten Draht zueinander gefunden und konnten dann auch viel miteinander reden. Also von ihrem Leben in Dnipro, da ging das schon los mit diesen ständigen Luftangriffen in der Nacht und sie war auch ziemlich gezeichnet einfach von dieser anstrengenden Zeit, die sie schon hinter sich hatte und freute sich sehr, dass sie jetzt für ein paar Tage wegreisen kann. Ja. Ging ja bis nach Italien für sie. Und,
also sie ist ausgereist?
Sie ist nach Italien gereist. Sie hatte gesagt, sie ist ein Freund der Familie, der wohnt in Italien, der hat gesagt, komm doch her und gönn dir mal eine Pause. Die ist alleinerziehend und sie hat mir dann auch sehr schnell sehr viel aus ihrem Leben erzählt und sie hat gesagt, dass ihr Mann wurde, relativ früh nach Kriegsbeginn wurde er eingezogen und war dann irgendwo an der Front und wurde dann auch sehr schwer verletzt und hat ein Bein verloren. Und nach Kriegsausbruch war sie erstmal ins Ausland geflohen, nach Tschechien und als dann der Mann so schwer verletzt zurückkam, ist sie auch mit den Kindern zurück in die Ukraine und das hat aber irgendwie nicht mehr funktioniert. Da wollte sie nicht mehr zu sagen. Ja. Auf jeden Fall ist dann diese Beziehung in die Brüche gegangen und sie ist jetzt alleine mit den beiden Kindern und der Mann, ein Invalide, lebt wahrscheinlich auch in derselben Stadt. Das klang nicht so, als ob die noch Kontakt haben. Also der Krieg ist da. Sobald man mit Leuten spricht, in der einen oder anderen Form ist der Krieg da.
Diese Zuglinien durch die Ukraine sind sozusagen die eiserne Lebensader des Landes, sagt Volker. Es gibt ja keinen normalen Flugverkehr mehr im Land. Die Ukraine ist aber von Ost nach West weit über 1200 Kilometer lang. Autos und Fernbusse, die fahren zwar schon, aber das wichtigste Verkehrsmittel für lange Strecken ist seit diesem Krieg erneut jetzt der Zug. Genauso wie es vor über 50 Jahren schon war, sagt Volker. Aber jetzt umso mehr.
Der Zug hält halt dieses Land zusammen und dessen ist man sich auch sehr bewusst in der Ukraine. Das wird auch inszeniert. Also der Zug ist so eine Art Kultobjekt geworden. Es gibt gerade am Hauptbahnhof von Kiew gibt es große Souvenirstand mit ziemlich schön designten Kleidungsstücken, aber auch Tassen und so, die gar nicht unbedingt original aus dem Zug sind, aber die irgendwie auf den Zug und auf die Bedeutung der Eisenbahn für das Land Bezug nehmen. Also das ist schon sehr präsent.
Ja, also auch jetzt im Krieg, in der Kriegszeit.
Ja, sie hat natürlich eben durch dieses Verschwinden der Luftfahrt, hat die Eisenbahn eine ganz neue Bedeutung gewonnen und im Krieg ist es zu einem Symbol dieses Widerstandsgeistes geworden. Unser Land funktioniert weiterhin, man kann weiterhin durch das Land fahren mit der Eisenbahn, dank unserer heldenhaften Männer, die in der Eisenbahn arbeiten. Also das ist natürlich auch Propaganda, aber ich will nur sagen, der Zug hat eine große Bedeutung und diese Bedeutung wird auch sehr offensiv propagiert. Mhm. Gut, und wir hatten eben auch eine sehr nette Zugbegleiterin, die auch viel über ihr Leben erzählt hat.
Was hat die erzählt?
Ja, also vielleicht ein Wort, diese Zugbegleiter, jeder Wagen hat ein bis zwei Mitarbeiter der Eisenbahn, die dafür zuständig sind. Die sind Kondukteure, aber viel mehr als Kondukteure. Die bringen die Bettwäsche, die man beziehen muss, wenn man ankommt. Die bringen auch mal einen heißen Tee. Die verkaufen mittlerweile auch so ein paar Kekse oder so, was sie die Frau jetzt auch so ein bisschen blöd fand, aber sie muss das machen, weil halt das Geld auch bei der Gesellschaft knapp wird. Sie hat in den frühen 80ern, also noch zu Sowjetzeiten, angefangen, für die Eisenbahn zu arbeiten. Das war damals schon die ukrainische Eisenbahn, war natürlich Teil der großen sowjetischen. Und dann auch nach der Wende und hat mir halt erzählt, wie früher ihr Einsatzradius viel größer war, weil sie bis nach Astana, also die heutige Hauptstadt Kasachstans, das ist hinter dem Ural, 3,5 Tage ging die Fahrt. Und sie hat halt erzählt, wie sie das eigentlich toll fand, auf diesen langen Reisen arbeiten zu können.
Durch die ganze Sowjetunion, ja.
Ja, aber das war dann nicht mehr unbedingt die Sowjetunion, das waren dann schon die Nachfolgestaaten. Also ging ja dann auch in den 90ern so weiter, aber es war halt alles noch überhaupt kein Problem, durch Russland durchzureisen oder wo auch immer. Das kam dann viel später. Ja, und jetzt arbeitet sie sich vor allem auf dieser Strecke Saporizhia, Dnipro-Przemyśl. Und macht da zwei Touren hin zurück und hat dann, glaube ich, 8 Tage oder so frei und dann macht sie das wieder und fährt natürlich somit immer durch das ganze Land. Mhm. Und ja, hat mir dann aber auch erzählt von ihrem Sohn, der in Pokrowsk, also das ist diese Frontstadt, die gerade Ende letzten Jahres lange in den Schlagzeilen war, weil sie immer kurz vor dem Fall stand. Und mittlerweile steht sie unter Kontrolle der Russen, ist völlig zerstört und ist ein sehr gefährlicher Frontabschnitt. Also deswegen nachvollziehbarerweise machte sie sich auch große Sorgen um ihren Sohn. Mhm. Erzählte mir auch davon und ich habe gefragt, ja, machst du auch mal Ferien? Und dann meinte sie, ja, ich könnte jetzt auch über die Feiertage ein bisschen frei nehmen, aber mein Sohn kann sowieso nicht kommen und dann will ich eigentlich auch nicht. Und darum fahre ich hier lieber und arbeite, als dass ich jetzt irgendwie alleine zu Hause rumsitze und an meinen Sohn denke und traurig bin. Mhm. So, also, und das zeigt natürlich auch, wie auf so einer sehr alltäglichen Sachen wie eine Zugfahrt, wo jetzt eben Leute auch in Urlaub fahren oder auch vielleicht auch nur indirekt, aber jeder trägt so eine Geschichte mit sich und die taucht dann auch auf.
Die Sicherheitslage seit letztem Dezember, wo diese Fahrt stattfand, hat sich in der Ukraine noch einmal verschärft. Diesen Winter hat die russische Armee neue Wege gefunden, Drohnen noch gezielter zu steuern. Also gerade im östlichen Teil der Ukraine, näher an der Front, wurden dann plötzlich auch Drohnenanschläge auf fahrende Ziele verübt, eben auch auf Züge. Eine Akzentfolge hierzu verlinke ich in der Folgenbeschreibung. Wer da noch kein NZZ-Abo hat, da gibt es auch einen schlauen Link für in der Folgenbeschreibung. Volker und der Fotograf Dominik auf ihrer Zugreise waren zum Glück schon aus dem Gröbsten rausgefahren, wobei auch im Zentrum und im Westen der Ukraine ja immer wieder Raketen und Bomben in Städte einschlagen und dann auch Infrastruktur zerstören für Energie und eben auch für die Eisenbahnen. Und Volker hat es vorher schon angetönt, die neuen Helden in der Ukraine, das sind eben die Techniker, die dann ausrücken. Und er hat genauso einen getroffen bei einem Halt mit dem Zug. Ich habe mich gefragt, war diesem Mann eigentlich bewusst, dass er für viele in seinem Land ein Held ist.
Nein, das war eigentlich ein ganz bescheidener Mann gewesen. Der hat jetzt nicht viel auf diesen Status und diese große Anerkennung, die den Reparaturteams zuteil wird, hat er jetzt nicht groß angespielt. Also das ist hieß Petro, hat seinen Nachnamen nicht genannt. Der war dabei in diesem zerstörten Bahnhof von Fastiv, das ist 80 Kilometer von Kiew entfernt, eine kleine Stadt. Da war der Bahnhof zerstört worden durch eine Drohne. Und er hat in diesem zerstörten Gebäude, weil eine Aufgabe war, zu suchen, ob es noch Gegenstände gibt, die man beim Wiederaufbau verwenden kann, und war dann damit beschäftigt und wir kamen ins Gespräch. Aber worauf er deine Frage abzieht, etwas, was ich und eigentlich alle Leute, die die Ukraine beobachten, sehr beeindruckend finden, ist ja, wie schnell Dinge wieder instand gesetzt werden. Doch ist es ja in den allermeisten Fällen so, es gibt einen großen Angriff auf ein Kraftwerk und meistens gelingt es innerhalb wenigen Stunden wieder etwas Strom zu haben. Und so ist es bei der Eisenbahn auch. Es gibt einen Angriff auf eine Leitstelle und ein Knotenpunkt fällt aus und meistens fahren die ersten Züge ein paar Stunden später wieder. Das heißt, da werden sofort so Teams hingeschickt, die einfach innerhalb kürzester Zeit wieder eine Strecke freiräumen. Und dieser Petro, das war eher so die zweite Welle. Jetzt ging es eher um den Wiederaufbau des Bahnhofsgebäudes und so, und da war er beschäftigt.
Es klingt auch ziemlich pragmatisch für mich, eben wenn er da jetzt Teile sucht, die man vielleicht noch verwenden kann. Also diese Techniker werden wohl ja auch nicht super ausgerüstet sein.
Nein, also das, ich will ja jetzt nicht verklärend sein, aber ich finde, das Improvisationstalent ist ja schon sehr ausgeprägt bei den Ukrainern. Das kommt auch an seine Grenzen, das hat man jetzt eben gesehen bei der Energieversorgung für Kiew in den letzten Wochen, aber grundsätzlich ist man sehr einfallsreich. Mhm. Und also in Fastiv in dieser Stadt, was auch ganz eindrücklich war, also es gibt halt eben diese Teams, die sofort nach dem Angriff ausrücken und dann gibt es wie eine zweite Welle, dass dann eben Leute kommen, die dann so die längerfristigen Arbeiten machen. Und die kommen teilweise aus der ganzen Ukraine. Also da waren Arbeiter aus Kharkiv. Kharkiv ist im Nordosten, das ist, wenn man so will, eine Nachtfahrt von Kiew entfernt. Es gab solche, die kamen aus dem Westen. Also da gibt es eine Organisation, die zuteilt und sagt, hier gab es einen Angriff, fahrt hier hin. Und da stand auch auf dem Bahnhof standen zwei Eisenbahnwagen, also mit Coupé-Wagen, mit Betten, und dort haben die gewohnt.
Was ist dir eigentlich am meisten geblieben auf dieser Zugfahrt? Gibt es da was, worüber du viel nachgedacht hast oder so jetzt in letzter Zeit?
Wo ich viel Neues gelernt habe und oder Dinge mir auch bewusst wurden, die ich vorher nicht wusste, waren nicht unbedingt auf dieser spezifischen Zugfahrt von Dnipro, sondern wir waren auch noch in Lozowa. Lozowa ist ein Bahnhof, fast der letzte Bahnhof vor dem Donbass, also schon tief im Osten. Und das ist die Strecke, die Züge, die früher aus dem Westen oder aus Kiew Richtung Kramatorsk und Sloviansk, diese wichtigen Frontstädte, fuhren durch Lozowa durch. Da war das einfach ein Durchgangsbahnhof und ein Knotenpunkt. Und seit November fahren die Züge nicht mehr in den Donbass. Das wussten wir. Die halten hinter Lozowa in einem kleinen Städtchen. Und dann muss man im Bus umsteigen, weil es einfach zu gefährlich ist. Es gab zu viele Drohnenangriffe auf dem Bahnhof und die Eisenbahn hat gesagt, das können wir nicht mehr verantworten. Und das war eindrücklich zu sehen, wie aus einem Provinzbahnhof, der früher vielleicht auch eine gewisse Bedeutung hatte, aber jetzt also die letzte Station wird vor dem Donbass. Also auch für das letzte Teilstück hinter Lozowa fährt die Eisenbahn nicht mehr mit Strom, sondern mit Diesel. Weil offenbar die Stromversorgung zu unsicher ist. Und dann haben wir gesehen, wie da die Diesellok abgehängt wurde und die Elektrolok geholt wurde, weil es nachher weiterging Richtung Westen. Also da einfach zu sehen, wie die Front, auch wenn sie langsam halt doch vorwärts rückt, wie der Krieg sich tiefer reinfrisst und dann Szenen, die vielleicht vor 3 Monaten noch im Donbass stattgefunden haben, also Kramatorsk, gerade die wichtigste Stadt, die noch unter ukrainischer Kontrolle ist. Der Bahnhof dort hieß sogar der Bahnhof der Liebenden, was ein bisschen romantisch ist, aber das war, weil dorthin kam man gut. Also zum Beispiel auch wenn jetzt ein Soldat 3 Tage Fronturlaub hatte, dann kam vielleicht seine Frau oder seine Freundin dorthin und die haben ein paar schöne Tage verbracht, bevor er zurück an die Front musste. Und die große Abschiedsszene fand immer an dem Bahnhof statt. Also das ist auch so ein Thema, das immer wieder in den ukrainischen Medien aufgetaucht ist. Und das gibt es jetzt nicht mehr, weil dieser Bahnhof nicht mehr angefahren wird. Und wir haben diese Szenen jetzt in Lozowa gesehen, 100 Kilometer weiter westlich, weil natürlich die Dynamik oder das...
Weil die Grenze sich verschoben hat.
Das passiert ja immer noch, aber es passiert jetzt anders, genau. Und das finde ich, wurde alles sehr deutlich an diesem Bahnhof und das fand ich sehr eindrücklich.
Da Danke vielmals, Volker.
Ich bin ein begeisterter Zugfahrer und spreche gern darüber.
Das war der Akzent am Samstag mit unserem Korrespondenten Volker Papst. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.